Pro und Konter Blicksport Podcast diese Woche mit Ski. Wir haben ein bisschen Fußball, wir haben noch ein bisschen mehr Fußball. Wir reden ganz wenig über die Formel 1, die in Las Vegas auftritt. Und über Eishockey bis gleich.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Blick-Sport-Podcast. Pro und Konter, das sind wir mit dem Stefan Roth. Unregelmäßig, regelmäßiger Gast, Vertreter von Emanuel Gysi, wo man erratet, wieder mal in der Ferien ist, und mit dem Dino Kessler. Stefan, du bist ja quasi das Orakel von der Sportredaktion. Du hast eigentlich über alles sehr gut Bescheid. Es wird gemunkelt, dass du sogar beim Fußball mehr weißt als sonst die gesamte Fußballredaktion. Ich weiß nicht, ob das. Also du kommst schon sehr gut raus über Ski, weiss ich nicht. Bist du auch Ski-Experte?
Experte sicher nicht, nein. Das wäre gelogen.
Aber du weißt Bescheid.
Also ich habe auch schon Ski geschaut und habe auch meine Präferenzen, wie überall, wenn jemand gewinnen und jemand verlieren
sollte. Wer hat deiner Meinung nach gewinnen am letzten Wochenende in Zermatt bei denen?
Ja, natürlich der Nils Hintermann.
Nils Hintermann, unser Zürcher,
muss man sagen, unsere, oder? Also dein Zungenschlag, ja, du bist zwar mittlerweile ein zugewanderter, assimilierter Zürcher, oder?
Ich sehe mich als Zürcher mittlerweile, er ist fast in jedem Stadtteil gewohnt von dem wunderbaren Ecke. Also nicht an jedem, aber schon fast überall. Darum darf ich auch von mir sagen, ich bin gern Zürcher und ich bin Zürcher.
Weißt du genug grosse Schnurren, um einen richtigen Zürcher zu sein?
Oh. Es wird behauptet, ja, zum Teil. Irgendeine grosse Schnurren. Ich weiß es nicht. Muss man viel reden, um sich da können.
Ich glaube, es ist nicht nur ein viel. Das kann man ja dann den Kollegen aus anderen Regionen überlassen, die jetzt in der Ferien sind, oder? Das viel reden. Aber,
ja. Also, ich habe es schon erlebt. Ich fahre ja auch Auto. Nicht sehr häufig, muss ich sagen. Weil ich, ja, in der Stadt brauche ich das Auto nicht. Aber wenn ich mal wo hingehe, zum Beispiel Golf spielen, ist ja dann meistens warm. Und schön habe ich die Fenster offen. Ist mir also auch schon vorgekommen, dass irgendjemand dann rausgerufen hat, du scheiss Zürcher.
Na gut,
ja. Ich bin ganz stolz, wenn ich geschaut habe. Denkt dann, ja.
Eben, du bist ja auch unseren Zuhörern sonst eher als Velofahrer bekannt. Wie sind die letzten Erfahrungen mit diesen eher unschönen Verhältnissen?
Ja, ich muss sagen, ich mache recht schnell Fortschritte, das merkt man. Also Beinmuskulatur, Gelenk und alles gewöhnt sich recht schnell an die Anforderungen vom Velofahren. Das tut einem sehr gut, muss ich sagen. Wobei, das Aufwärtsfahren finde ich schon recht mühsam. Also es geht furchtbar im Bein, man ist schnell in der Säure drin. Und dann merkt man, dass man noch nicht. Also ja, wenn man da die Velofahrer sieht bei der Tour de France, Jeville, Mont Ventoux, Alpe d'Huez und so weiter, der Anstieg.
Aber es ist klar, dass die Muskeln zulegen und alles. Aber was ist mit dem Hinterteil? Tut es immer noch weh?
Gut, man kann sich schützen. Es gibt die spezifischen Velohosen, die nicht bei allen gleich beliebt sind. Es ist aber ein Kleidungsstück, wo man, ja, man schämt sich fast ein bisschen dafür. Wobei man geht ja Velofahren und nicht, also ich kann nicht Velofahren durch die Stadt, sondern irgendwo hin ins Gelände. Dass ich mit diesen Velohosen nachher absteigen. Lustig sind auch die Klickschuhe. Mit denen rumlaufst, sieht's sehr blöd aus zum Teil. Die
es tönt auch blöd.
So steif sind und noch so Aufsätze haben. Sieht auch lustig aus, wenn zwei Velofahrer mit Klickschuhen gegeneinander boxen zum Beispiel, dann hat es noch Tümen in den Füßen.
Ich glaube, da können wir anfangen, TV-Recht verkaufen. Ich glaube, das wird gut.
lustig. Gut, Velofahren haben wir heute nicht im Angebot, aber ich würde sagen, ja, das, was eigentlich unser Hauptthema war in den letzten Tagen, die Phantomabfahrten in Zermatt. Jetzt hat man seit gefühlt 3 Jahren gehört man von diesen Rennen in Zermatt. Matterhorn, sehr spektakulär, Start auf Schweizer Gebiet, Ziel in Italien. Zuerst von den Plänen. Dort ist schon die Diskussion getrummelt worden. Man hat sich eigentlich darauf gefreut. Jetzt haben wir 2 Jahre hintereinander kein Rennen gehabt, weil entweder zu viel oder kein Schnee oder zu viel Wind oder das Wetter allgemein nicht gut, hat man noch erfahren. Selbst wenn es aufhören würde, schneien, kann man nicht einfach auf die Piste, weil man die noch bearbeiten muss. Das ist dann schon etwas, wo die Zuschauer oder Interessierten, die nicht wirklich in dieser Materie drin sind, vollkommen abschreckt. Also, dass man nicht einfach auf den Schnee kann gehen fahren, sondern dass man den Schnee noch muss bearbeiten, tagelang, bis der hart genug ist. Finde ich schon sehr seltsam, ehrlich gesagt.
Aber das hat dich eher belustigt, oder? Das ganze, sagen wir mal, Tamtam.
Ja gut, es ist irgendwie, es geht fast eine Schadenfreude rein, wenn man das zugibt. Eigentlich ist es ja schade, also, ja. Die Leute haben sich so Mühe gegeben. Aber ja, mir ist das einfach Zermatt, so ein Nobelort. Die haben ja sonst schon genug Leute. Da kommt der Skizirkus noch. Sehr geschätzte Kollege Marcel W. Perren hat mir dann gesagt, zu meiner Verdutzung, wenn er von Zermatt aus in den Zielraum geht, braucht er, glaube ich, bis er mal dort ist, wo das Rennen stattfindet, muss er noch anderthalb Stunden reisen. Also das ist ja wahnsinnig. Das ist von Zürich auf das ist fast bis San Bernardino oder so. Du bist eigentlich schon vor Ort, du musst nachher noch so eine Reise machen, bis dann tatsächlich...
Du bist halt vor den Bergen und gehst in die Berge hinein, hinten, oder? Aber ja. Also ich finde es traurig, dass das... ich meine, da haben sich Leute... wir haben vorher von deinem Hinterteil geredet, da haben sich viele Leute ihre Hinteren aufgerissen in den letzten Wochen, um das viele herzubringen. Und dann, dann kommt es so. Die Fahrer hätten das gerne mal wissen, wie das dort ist. Ja, ich finde es traurig eigentlich. Auch für die Zuschauer, die irgendwie am Morgen irgendwie aufgestanden sind und dachten, ja, heute schaue ich jetzt das Rennen, haben schon irgendwie Pumpchips gekauft, wie Nico van den Broek, ihre Mutter, wenn ich das richtig verstanden habe, oder sonst ein bisschen zum Knabbern. Leute, die wirklich darauf hinfiebern, auf die Rennen, oder? Und
Nico van den Broek, Mitarbeiterin von uns zwei im Hockey-Rösser, für die, die nicht Hockey interessiert sind, auch bei uns auf der Sportredaktion. Ja, ja, gut, das ist natürlich, man freut sich irgendwie schon. Das hat einen gewissen Schalk, Zermatt, Skirennen.
Das wäre so, wie wenn du dich parat machst, zum Chelsea gegen Manchester City zum Beispiel zu schauen und es regnet und die sagen, ja, das geht, jetzt können wir nicht spielen. Dann wärst du auch eher betrübt, nehme ich jetzt mal an, oder?
Ja, ich würde mich vor allem fragen, wieso zum Teufel spielen jetzt die nicht? Das sind ja Profi. Wobei, das ist mir auch schon beim Formel-1-Rennen passiert. Stell dir mal vor, die weltbesten Piloten, 20 gibt es auf der ganzen Welt, und dürfen in diesen Auto fahren. Aber kaum regnet es ein bisschen, können sie nicht mehr fahren, weil es nicht mehr sicher ist. Ja, darum schaue ich ja zu, weil es eventuell nicht mehr sicher ist. Weil ich ja sehe, wie die... Also, da müssen wir uns nichts vormachen. Auf dem Ski gibt es einen Haufen, die einfach in der Hoffnung schauen, dass sie irgendeiner in so ein Fangnetz wickelt. Möglichst heftig. Ja, gehört dazu. Also, das ist die Sensationsgier, die die Leute haben. Wieso gehen die Leute go Football schauen, Hockey, es geht schnell, es klopft und tätscht. Machen sie.
Gleich will man halt nachher nicht den Vorwurf hören, man hat nicht genug für die Sicherheit gemacht. Das ist so wie bei den Halsschützen im Eishockey, wo wir ja auch schon darüber geredet haben. Oder? Also es ist, man will ja dann gleich ein gewisses Mass an Sicherheit können herbringen. Zumindest will man sich nachher keinen Vorwurf machen. Oder?
Jetzt habe ich dazu noch eine Frage, die mir letztens so im Halbschlaf eingefallen ist. Wieso legen die Autofahrer, also normale Autofahrer, nicht Rennfahrer, keinen Helm an zum Autofahren?
Das ist also wahrscheinlich ein Fehler.
Die Rennfahrer haben ja einen Helm an, die sind ja angeschnallt und weiss ich was. Fahren ein bisschen schneller, aber nicht immer. Aber die Haufen Todesfälle und schwere Verletzungen, auch im privaten Straßenverkehr durch Kopfverletzungen, da fragt man sich, wieso legt man im Auto keinen Helm an? Wäre wahrscheinlich der Hausfrau nicht zuzumuten, wegen den Fritten. Vielleicht, oder? Also, mache ich sicher nicht. Geht es noch? Das Gleiche bei den Töffli gewesen, oder? Töffli. Die Töffli-Bewegung war eigentlich herrlich gewesen. Quasi vom Planet gewischt, wo es geheißen hat, jetzt müssen wir einen Helm anlegen. Weil ein Teenager ist damals noch in der Lage gewesen, zu meinem Ausgang zu gehen mit dem Töffli. Und dann hat man so einen Helm anlegen. Die ganzen Föhn, Schälfrisuren vernichtet, oder?
Ist uns beiden natürlich Zuhörer gesehen, das jetzt nicht, aber eher ein bisschen fremd wir, die nicht mehr so viel Haar auf dem Kopf haben oder die abgefräst haben.
Abgefräst haben, ja. Gut, aber wir müssen auch mal jung sein. Ja. Wir müssen es kaum glauben.
Ja, das ist lange her, ja.
Also im Töffli-Alter, ja.
Aber es wäre wahrscheinlich...
wilde Fritte gehabt. Mir ist es noch gleich gewesen. Es gibt ja Fraktionen gegeben, den Töffli-Fahrer. Die normalen und dann Poppers. Also das ist das Kur auch so gewesen. Du hast, wenn als normal hast, weil Geld hast, auf dem Töffli nichts anderes zu vertragen als Turnschuhe, Jeans und ein T-Shirt. Irgendetwas schwarz, das war schon verdächtig, weil es da noch die andere Bewegung gegeben hat. Da musste man furchtbar schauen. Helm wäre nicht gegangen, dann wäre ja...
Aber beim Autofahren wäre ein Helm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wahrscheinlich gar nicht das Dümmste. Du fährst ja auch mit Helmwelle, oder?
Ja.
Oder nicht konsequent? Oder?
Ja, es geht.
Du sollst?
Ja, gut.
Eigenverantwortung nennt man das, ja. Das dann, oder? Aber die nimmt man eben einmal nicht wahr. Darum sind manchmal Obligatorien vielleicht nicht das Dümmste. Aber wie sind wir jetzt auf das gekommen? Wir sind noch beim Ski,
bei der Sicherheit. Die Sicherheit ist ja jetzt da bei den abgesagten Rennen in Zermatt nicht gegangen. Es ist tatsächlich ums Wetter gegangen. Vielleicht auch der Höhe geschuldet. 4000 Meter Start ist schon... Man stellt sich vor, wenn es auf 4000 Meter tut, dann tut es. Das ist nicht mehr bei uns da am Flachland, wo dann ja, ein bisschen ein Wind geht. Ich sage, ja gut, das knickt mir den Schirm um, nehme ich halt keinen mit, aber dort oben ist es etwas anderes. Aber jetzt hat man das zweimal gehabt, gross angekündigt. Ist irgendwie schon, hat man sich da ein bisschen verkalkuliert. Im Frühling könntest du dort nicht fahren, weil dann findest du keinen Sponsor. Das ist auch wieder so etwas mit dem Skizirkus, oder? Die wollen jetzt Sponsoren, damit die Leute noch in ihre Läden gehen. Also verstehe ich auch die Sportindustrie. Grossmärkte, die Skiausrüstungen verkaufen. Dann kommen noch die Hotels dazu, die Buchungen wollen. Wobei, wenn du so etwas erlebst, sie können nicht fahren, weil es schneit. Klingt irgendwie absurd bei den Skifahrern.
Da könnte man ja wirklich, man könnte sich einfacher machen, fertig mit Zermatt, Matterhorn, sondern ab auf Saudi-Arabien gehen Skifahren. Da gibt es ja auch jetzt einen Pisten oder man schafft dran zumindest.
Gut, die Saudis bauen jetzt die Alpen an, und zwar 1:1, haben sie gesagt. Geht nicht lang, bei uns würde es länger gehen. Die machen einfach Tack. Und weil es kein Bewilligungsverfahren, Umweltschützer, Saudi-Arabien, Kopfkürzer wahrscheinlich. Also bauen die einfach und dann lassen sie es schneien. Oder sie bauen Hallen.
Und nehmen sie auch noch das Matterhorn mit, praktischerweise.
Oder bauen sie noch, gehört zu den Alpen, noch Teufelsspitzen, Castor, Pollux, allem. Mitsamt dem Mont Blanc bauen sie das noch. Genfersee weiss ich nicht, wird wahrscheinlich schwierig dort.
Aber die Uetliberg nicht, dann nehmen sie uns Zürcher nicht weg, oder?
Ja gut, weg nicht, tun sie den Walliser und den Italiener das Matterhorn nicht. Sie bauen es einfach noch. Vielleicht ein bisschen höher noch, weil man muss ja besser sein als die anderen. Aber wann gibt es Skiplan für Ski-WM oder irgendetwas 2029?
Asienspiele sind es, glaube ich, dort in Saudi-Arabien. Asien-Winterspiele, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Aber würde es dich stören, wenn jetzt Weltcuprennen in Saudi-Arabien gestartet werden, wo es dann keine störende Witterungsverhältnisse hat, sondern einfach alles bestellt ist und parat ist und gekühlt ist? Und
nein.
Das würde ich nicht stören.
Mittlerweile nicht mehr. Am Anfang hatte ich auch den Reflex, dass ich humanitär und Menschenrechte, das ist das Gleiche. Gibt es noch andere Gründe, wo man sich Sorgen machen könnte? Sagen wir, Menschenrechte im weitesten Sinn stimmt dort nicht alles, muss man sagen. Gleichzeitig, wieso soll ausgerechnet Sportler sollen den moralischen Kompass haben, wenn es um Saudi-Arabien geht? Während sämtliche Staaten, die ich kenne nicht alle, gut, Österreicher vielleicht nicht, aber die Österreicher haben auch Herbert Prohaska, der Fußball kommentiert, darum können wir die nicht vergleichen mit allem anderen. Aber sämtliche Staaten machen Geschäft mit Saudi-Arabien. Zum Teil gehören eigentlich die Staaten schon Saudi-Arabien, sie wissen es einfach noch nicht, weil alle wichtigen Firmen haben es aufgekauft. Politiker tanzen den Lobbyisten nach der Pfeife. Also müssen wir uns nichts vormachen. Aber die Sportler, die sollen es nicht machen. Das, finde ich, ist eine arge Doppelmoral, die mich ein bisschen stört. Darum Pfeife da nicht mehr mit in dem Konzert und sagen einfach, also wenn wir das dürfen, dürfen die das auch. Unsere Politiker machen Geschäft mit denen, muss offensichtlich sein, wir brauchen das Öl, es ist so, wie es ist. Also, ja, können sie nichts dafür, wir auch nicht, aber ungerecht verteilt. Also wieso soll man sich dann im Sport denen nicht auch annähern? Es gibt ja die kulturelle Diskussion, das geht nicht, aber ja, also aus ihrer Sicht haben wir ja auch eine Kultur, die nicht funktioniert.
Also
da muss man das ein bisschen in Relationen setzen. Also wir Westeuropäer haben das Gefühl, wir haben die Wahrheit für uns beachtet und nur was wir machen, ist richtig. Das sehe ich auch so, wenn es um unsere Kultur geht, die uns erlaubt, gewaltfrei zu leben, zum Beispiel säkular zu leben, also nicht die Bibel oder der Koran bestimmen unser Leben und unsere Gesetze, sondern eben Kultur und Demokratie und die Justiz vor allem. Sie machen das nicht. Ist das besser oder schlechter aus unserer Sicht schon? Aber aus ihrer Sicht ist es eben richtig, wie sie das machen. Im Sport sagt man immer, soll nicht politisch sein, ist auch Quatsch. Das ist schon lange verpolitisiert bis an die Wurzeln. Aber ich muss sagen, soll man sich jetzt so jedes Mal aufregen, es geht nicht. Immer der gleiche Effekt. Bei China hat man es gesagt, bei Russland hat man es gesagt, Weltmeisterschaften. Bei Brasilien hat man es aus anderen Gründen gesagt, dort hat man Weltmeisterschaft, Fußball und Olympische Spiele kam. Es ist zweimal das Gleiche passiert. Sie haben die ganze Gegend verbaut, Natur zerstört und
Korruption alimentiert.
Korruption alimentiert, eben zum Beispiel die Athletendörfer gebaut auf dem Grund und Boden von ehemaligen Favela. Besitzer, vielleicht weiss ich nicht, aber die enteignet, rausgeschmissen und nachher irgendwelche Grosskonzerne, die dort die Apartmentkomplex gebaut haben, die nachher teuer verkauft worden sind. Also man sieht, das wird überall Schindluder getrieben. Also ob es wir dann machen oder die dort, finde ich, ist ein bisschen eine arge Doppelmoral.
Also WM in Saudi-Arabien, Fußball-WM stört dich schon gar nicht mehr. Findest du weitermachen, spielen, hopp.
Das Einzige, was mich stört, ist, dass es muss wieder im Dezember stattfinden muss. Das ist für mich einfach kein guter Zeitpunkt, weil ich gerne im Sommer Fußball-WM schaue, wenn ich kann, bei offenem Fenster auf dem Sofa den ganzen Tag Fußball schauen.
Gut, du könntest dann auch noch immer hingehen, wo der Dezember auch meteorologische Verhältnisse bietet, wo du als fernsehschauender Fan das gut kannst verfolgen, obwohl es Dezember ist. Oder? Du könntest auf die Kanarischen gehen oder so.
Oder einfach in der Schweiz bleiben, da soll es auch bald so weit sein, dass man im Dezember ja die Fenster auflässt. Man weiss es nicht, wie sich es entwickelt. Je nach Lager, wo man angehört, wird mal das behauptet. Du bist ja einer, der zum Beispiel den Wetterpropheten nicht allzu viel Glauben schenkt, oder?
Das kann ich vollumfänglich bestätigen. Darum bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, als ich am Sonntagmorgen aufgestanden bin und festgestellt habe, dass tatsächlich das Rennen abgesagt worden ist. Wieder in Zermatt. Ich hätte es gerne gesehen, wenn die Wetter-App von Nils hinter mir sich geirrt hätte. Und er kennt nicht mehr Schnee gewesen, wenn er alles perfekt gewesen wäre zum Fahren. Also nur aus dem Grund schon.
Groteskerweise kommt, ist das Rennen abgesagt gewesen, strahlend blauer Himmel dort oben. Da hat man gedacht, oh, jetzt können sie doch fahren. Nein, können sie aber nicht, weil man muss ja Pisten können bearbeiten. Das braucht es, glaube ich, so wie ich es gehört, eine klare Nacht. Dann müssen sie Pisten abhärten, damit, wobei, die machen das eh mit Chemikalien, also, oder dürfen sie das nicht mehr? Keine Ahnung. Auf jeden Fall klingt es nicht. Und das finde ich schwierig zu verstehen für jemanden, der nicht wirklich vom Fach ist, wenn es um den Skizirkus geht. Dass man nicht einfach schneien kann und dann gehen wir auf den Schnee fahren, wie man das früher gesehen hat. Ich mag mich erinnern, Ingmar Stenmark, Piero Gross, Slalom jeweils. Um jedes Tor um eine halbe Bobbahn, also Kurven, mit so Steilwandkurven gegeben, weil sie den Schnee abgefahren haben. Geht heute nicht mehr, weil alles so pickelhart ist. Du siehst eigentlich fast keine Spuren mehr. Gut, nach dem Fahren Nummer 85 siehst du noch ein bisschen Spuren, aber das gibt es meistens noch bei einer WM, oder? Oder noch mit der Nummer 85 noch der Mexikaner kommt, mehr quer als geradeaus. Ja. Dort sieht man es dann. Eben, aber dass man nicht einfach auf den Schnee fahren kann, ist doch schon irgendwie auch fragwürdig.
Ja, man ist halt so dermassen professionalisiert in dem Sport, dass es nicht einfach so geht wie mit dem Gravelbike, oder, wo man einfach unter jeder Bedingung fahren kann.
Ah, da wäre der Seitenhieb auf mein Velo. Ja, gut, ist registriert. Wie wäre es denn, wenn man zurück würde zu den alten Latten, weg von den taillierten Ski, zurück zu den alten Latten, wo man überall runterfahren kann?
Warum sollte man das machen? Du meinst, damit man bei jedem Verhältnis kann möglichst langsam abbrettern kann? Ja.
Erstens darum, zweitens, weil ich eine reaktionäre Kraft bin und gerne in die Vergangenheit schaue. Also mein Motto ist, früher war alles besser gewesen. Nein, das stimmt nicht.
Ist nicht dein Motto oder ist das nicht wahr?
Nein. Wo es aber früher besser war, war bei der Fußballnazi.
Ja, also gut, es kommt darauf an, wie weit man zurückschaut.
Ja, man muss nicht allzu weit zurückschauen. Eben, so eine holprige Qualifikation wie jetzt für die EM, da stecken wir mit drin, darf ich schnell sagen. Wir nehmen am Dienstag Nachmittag auf. Morgen Abend, aus jetziger Sicht, also am Mittwochabend, spielt die Fußballnazi gegen Israel.
Im Vorort, wo ich den Namen nicht merken konnte, von Budapest in Ungarn. Oder?
Genau. Und die Faktenlage ist klar, man muss gewinnen, wenn man nicht noch zittern will. Also mit einem Sieg 3 Punkte. Morgen kann man alles klar machen, dann ist man 7 Punkte vor Israel. Es bleiben 2 Spiele übrig nachher. Bei einer 11er-Gruppe, also nein, in der 11er-Gruppe, 6er-Gruppe, 2x5 Spiel 10 kann man die Schweiz dann nicht mehr einholen. Das wäre es dann gewesen. Im Moment wird aber noch diskutiert. Es gibt,
also du sagst, es ist eh gelaufen. Ist das, was du uns jetzt sagen willst?
Ja, ich nehme an, Israel wird man bezwingen. Das ist eigentlich auch die Erwartungshaltung, die man hat. Und nach der Unruhe, die es gegeben hat, das Letzte, würde ich sagen, die Mannschaft, die reisst sich jetzt zusammen. Die hat keine Lust, da bis zum letzten Tag. Das letzte Spiel ist am Dienstag, ich glaube, in Budapest. Bukarest, Rumänien, genau. Bis dorthin müssen sie zittern.
Ja, also ich glaube, es kann schon mal spannend werden, wenn man die letzten Monate angeschaut hat, wie die Schweizer Nazi auftreten ist und wie sie es geschafft hat gegen Mannschaften, wo man es eigentlich gar nicht für möglich gehalten hat, sich gegen Goal einzuhandeln. Und zwar eben, Belarus waren es dann 3 Stück gewesen und man hat seine Augen nicht getraut. Also Israel sollte eigentlich ein bisschen besser sein als Belarus, wenn man sich nicht zusammenreisst, kann das auch. Kann es da auch eine Bruchlandung geben und fragt sich dann schon, wie heftig ist die Mannschaft mit dem Trainer auf dem Holzweg? Wie schlimm ist es? Ich habe eine Frage an dich, du als ehemaliger Athlet. Wie bringt man einen Trainer los, wenn man nicht ganz happy ist? Einfach verlieren langt, ja, ist ja manchmal auch nicht ideal. Jetzt gerade im Fall von der Schweizer Nationalmannschaft wären wir ja dann nicht an der EM, wenn man jetzt zu viel verliert.
Ja gut, in so einem Fall ist es schwierig, weil die Konsequenz dann ja, die trägt schwer, oder? Auf einer Meisterschaft, in der du noch einen Haufen Spiel hast, ist wirklich eine schwierige Frage. Also als Spieler, natürlich, wenn der Konflikt so offen ausgeführt wird, dass man weiss, dass so ein Konflikt überhaupt besteht. Weil Meinungsverschiedenheiten gibt es immer. Also ich habe nie selber einen Trainer erlebt, der mit allen 2, 3, 4, 25 Spielern gleich gut auskommt. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Das braucht auch die Energie, die der Konflikt eben der Mannschaft liefert, dass da gewisse Reibungspunkte rum sind. Also Harmonie allein ist, glaube ich, kein guter Ratgeber, auch wenn man sich das zum Teil wünscht. Aber wie man los wird, ja, mit fehlenden Ergebnissen am besten. Ja.
Hast du das erlebt als Spieler, dass man gesagt hat, in der Mannschaft, ja, jetzt ist genug mit dem?
Also ich erlebt, ja, aber das ist dann meistens eine Fehlfunktion von der sportlichen Leitung. Also wenn es so weit kommt, dass die Spieler müssen eingreifen müssen, dann ist oben etwas sehr falsch gelaufen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Für das hat man das Präsidium, hat eine Geschäftsleitung, eine sportliche Leitung, einen Sportdirektor, und das sollte dann abfedern. Wenn das aber nicht funktioniert und die Spieler sich allein gelassen fühlen, dann gibt es dann so Kern von Spielern, die dann irgendwann die Verantwortung übernehmen. Aber das sollte eigentlich nicht passieren.
Aber das klingt jetzt fast wie eine Beschreibung für das, was bei der Schweizer Nationalmannschaft passiert ist. Es hat einen Kern oder zumindest ja, einen Spieler gegeben, der sich in der Verantwortung gefühlt hat, mal etwas zu sagen, weil er gefunden hat, es funktioniert nicht so. Man hat das Gefühl, die sportliche Leitung hat dort auch nicht alles im Griff, ist dann sehr langsam in der Reaktion. Dann redet man dann ein paar Wochen später nochmal und sagt dann, ja, eigentlich ist es ein bisschen schade, dass man da den Trainer der in Kritik geraten ist und will jetzt alles ein bisschen glatt bügeln. Es dunkelt mich jetzt eigentlich genau ein bisschen so, wie du es beschrieben hast.
Ja, es kommt einem ein bisschen so vor, oder? Und dann ist man eigentlich froh, wenn einer etwas sagt, andererseits tut einem der Trainer leid. Der Muri ist ja ein umgänglicher Typ, also kommt beim Volk gut an. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, Wladimir Petkovic, der kommunikativ, ja, sagen wir, wenn es nicht auf der allerersten Ebene war, hat sich nicht sehr daheim gefühlt. Dort, der Muri kann gut umgehen mit dem Mikrofon, mit den Kameras, kommt bei den Leuten gut an. Umso schwieriger verständlich ist es nachher, wenn so eine Kritik kommt vom Captain. Aber wenn der merkt, da zerfällt etwas, wir sind nicht mehr fähig, das abzurufen, was wir vorhatten, sagt sich die Mannschaft offensichtlich, da geht es wenig für uns. Also wir zehren jetzt noch von dem, was der Petkovic hinterlassen hat. Und irgendwann ist die Erosion so weit, dass du hast dann keinen soliden Aufbau mehr, wo du dich daran kannst festheben. Das hast du jetzt auch gesehen, in diesem Spiel hat es mich gedunkt, oder? Also die Mannschaft kann das schon, aber wenn du so spielst, wie schlecht musst du spielen, sagen wir so, dass du gegen Belarus 1-3 im Rückstand bist. Also man hat gesehen, wie die ausgespielt worden sind, von vorne bis hinten hat nichts mehr gestimmt. Das hat man vorher eigentlich nie gesehen. Sogar in der Anfangsphase beim Muri hat es geheißen, die Mannschaft kriegt kein Goal. Und plötzlich zerbröselt das alles. Dann muss irgendjemand eingreifen, wenn es von der sportlichen Leitung niemand merkt oder nicht das Gefühl hat, dass sie seine Aufgabe zum Morgen nachfragen. Dann muss es dann schlussendlich ein Spieler sagen. Und der Spieler wird nachher gescholten dafür, das haben wir auch erlebt. Obwohl er eigentlich genau das macht, was er muss. Er muss seine Verantwortung übernehmen, vor allem den Captain, und darauf hinweisen, was läuft da. Aber das ist nicht das einzige Problem, das man hat dort. Oder? Man hat noch eine Diskussion um den Goalie, hat man es gestartet, von mir aus gesehen. Also, da zwickt es dann in der Hirnrinde, finde ich. Also, das ist ja völlig normal, dass man, wenn man einen Goalie hat wie der Jan Sommer und einen wie der Gregor Kobel, dass man irgendwann mal einfach die Frage stellt, ja, wenn übernimmt denn der oder bleibt das so? Und ich glaube, so wie es der Muri jetzt gesagt hat, ist der Sommer Nummer 1, aber der Kobel darf auch mal spielen. Also ich finde das auch normal. Oder ist das schon...
Also ich sehe keine Not dort für einen Goalie-Wechsel per se, aber ich bin vielleicht nicht in der gleichen Euphorie wie andere Leute, wenn es um den Kobel geht. Ich glaube, das ist ein guter Goalie, aber der hat jetzt auch noch nicht beweisen, dass er besser ist als der Sommer, wo man sich eigentlich immer können verlassen konnte. Wenn man ab und zu auf Mailand abschildert, hat man jetzt auch nicht das Gefühl, er fliegt allem vorbei, wo richtig Goal kommt, sondern es ist einfach meistens zu null. Und er hat dort, glaube ich, sein Selbstvertrauen wird wieder zurückkommen, seine Sicherheit. Ich glaube, das muss man aus meiner Sicht erst nach der EM, wenn man sie dann erreicht, wieder darum kümmern. Aber ich gehe auch davon aus, dass man die EM erreicht. Aber ich glaube nicht, dass es eine künstliche Spannung ist, die wir jetzt da vor uns haben. Das kann wirklich noch schief gehen. Natürlich hat das letzte Resultat, der Sieg von Kosovo gegen Israel, wieder ein bisschen mehr Luft gegeben.
Ja, ich denke es auch. Es ist auch normal, dass man um die Nazi herum irgendwelche Fragen hat, die man beantworten muss. Vor allem, wenn es so läuft wie zuletzt. Hat das Gefühl, man läuft an dieser Gruppe durch oder da droht überhaupt keine Gefahr. Und jetzt ist man halt ein bisschen im Seich, wobei man ist immer noch Zweiter. Und die ganz seltsame Qualifikationsphase mit x Gruppen, wo es zum Teil 5 oder 6 Mannschaften hat. Alle Zweiten kommen weiter, zum Teil auch noch die Dritten. Also ich weiß nicht, wie viele die besten Gruppen Dritten kommen auch noch weiter. Was dann wieder Hoffnung ist für die Italiener, die halt wieder mit Nordmazedonien in einer Gruppe sind. Das hören wir dann später noch. Findest du das nicht ein bisschen zu viel? Gut, das ist jetzt eine ganz andere Frage. Es geht jetzt um die Schweiz.
Du meinst, lassen wir das für ein anderes Mal?
Lassen wir das für ein anderes Mal.
Man hat halt eine relativ grosse Endrunde und man braucht relativ viele Mannschaften, die sich qualifizieren, wenn man viele Mannschaften mitmachen lassen will. Kann man ja auch nicht die Latte zu hoch hängen. Also es werden Teams dabei sein, wo man nicht häufig damit zu tun hat. Und das ist ja auch gut gefragt für die Länder. Und für, wenn man jetzt die Ausweitung vom Fußball, die Globalisierung in die äußeren, unteren Regionen des europäischen Fußball. Ja, ist doch auch nicht schlecht, oder?
Ja, ich frage mich einmal, vor allem bei diesem Qualifikationsprozess. Einerseits ist es ja gut, weil im Hockey zum Beispiel haben wir das nicht, dass man sich qualifizieren muss. Also du qualifizierst bei einer WM für die nächste WM im Hockey. Da hast du den Qualifikationsprozess für EM und WM, was dann doch spannend macht. Andererseits, wenn man jetzt die Gruppen anschaut, wo es zum Teil Mannschaften dabei hat, die wirklich eigentlich nur Kanonenfutter sind, auch wenn sie sagen, es gibt keine Kleine mehr, aber es gibt dann schon noch Kleine, oder? Und darum, ich finde es fast ein bisschen übertrieben, könnte man das nicht mit einer Setzliste machen, dass man sagt, die, die letztes Mal, weiss ich, was dort sind, die sind automatisch dabei und die Kleinen sollen unter sich ausmachen, wer dann noch quasi pro Samen aufklaubt und die letzten Plätze auffüllt.
Ich finde, es ist eigentlich richtig, so wie man es jetzt macht. Da hast du den Fallschirm von diesen Nations League-Plätzen und so.
Die kommt auch noch
es ist dazu. Sehr kompliziert, wo man dann sieht, ich habe das nicht nachgerechnet, was dann für einzelne Mannschaften manchmal praktischer wäre zu verlieren. Ich glaube, Irland gegen ist da ja auch noch in das Dilemma reingekommen, wegen Holland. Aber gut. Wir sind gerade ein bisschen abschweifen, das ist ja grundsätzlich völlig verboten in diesem Podcast. Das kommt so schnell vor. Eigentlich
Gewohnheit, dass wir ziemlich bald nicht mehr wissen, was die eigentlich Kernfrage war und uns dann einfach irgendwo hinziehen lassen. Mehr andere Türmer machen wir gerne. Aber
es hat also, ja.
Konstruierte Sorgen um Nazi steht da. Sagst du, nein, das ist keine konstruierte Sorge.
Ich mache mir immer noch Sorgen, auch wenn das Spiel, das letzte Resultat von Kosovo gegen Israel, ein bisschen wirklich Luft geht und ein bisschen entspannt die Lage. Sonst wäre es schon, wenn jetzt Israel das Spiel gewonnen hätte, wäre das Messer nöch am Hals, denke ich. Und jetzt hat man vielleicht wieder ein bisschen Luft, was der Mannschaft vielleicht auch nicht so gut tut. Vielleicht braucht es ein bisschen mehr Druck da. Jetzt haben wir es jetzt liefern. Eben, es ist aus meiner Sicht auch eine gewisse Leichtsinnigkeit dabei gewesen, dass man es geschafft hat, gegen Belarus 3-Goal sich einzuhandeln und eigentlich fast zu verlieren. Ja.
Ich habe weniger Angst um Qualifikation, als ich mich beschäftige mit der Trainerdiskussion zum Beispiel. Die Goalie-Diskussion finde ich überflüssig eigentlich, aber noch lustig. Es muss ja nicht unbedingt etwas Schlechtes daraus entstehen. Ich habe jetzt das Gefühl, der Sommer wird die eben noch machen und dann wird er den Hut nehmen und dann ist der Weg frei für den Kobel und dann haben wir die nächste Diskussion, ob der Sommer dann wieder zurückkommen muss, wenn der Kobel mal einen Fehler macht. Also so ist man halt. Die Abwehr, glaube ich, die Diskussion zum Beispiel, wieso soll der Akanji nie mit dem Scher zusammenspielen können, finde ich, also ein bisschen, das finde ich dann konstruiert. Das sind zwei, was darf man denn, Weltklasse-Verteidiger sagen?
Also, ja, einer von beiden sicher. Also,
welcher?
Der Akanji.
Gut. Die können doch zusammen spielen. Also der eine spielt bei Newcastle, wenn ich dem zuschaue, Anfang Saison hat er ein bisschen Mühe gehabt, mittlerweile schon wieder ziemlich sattelfest, gefällt mir eigentlich gut. Akanji sowieso, also die zwei sollten doch zusammen spielen können dort.
Also es ist jetzt auch nicht etwas, was bei mir im Schuh drückt, wo ich mir sage, oh nein, das kann nicht gehen. Aber ja, man ist halt jetzt vielleicht ein bisschen durch die letzten Auftritte ein bisschen zum Schluss gekommen, dass das vielleicht doch nicht die optimalste Lösung ist.
Aber dann wären wir wieder bei einer Personaldiskussion und das ist es ja eigentlich nicht, oder? Wenn Chaka gesagt, es geht da darum, dass wir nicht genug Spannung haben quasi, oder? Also wir trainieren zu lasch, wir transportieren das nachher im Match, wir haben zu wenig Dringlichkeit, die Leidenschaft hat jeder automatisch, aber zu wenig Dringlichkeit in diesem Spiel, bewegen sich zu wenig, spielen zum Teil Stammfußball, was man früher nicht so gesehen hat.
Ist natürlich auch ein bisschen an der Spielanlage, wo man gegen die Gegner, und das meine ich jetzt nicht respektierlich, sondern gegen Gegner, die halt lieber mal zuerst hineinstehen mit relativ viel Mann, dass man dann halt den Ball ungehindert kann querspielen und einmal schaut und dann kommt eine Behebigkeit rein. Das nimmt halt Dynamik aus in so einem Spiel und ist zum Schauen auch nicht sehr... sehr attraktiv. Oder? Man hat ja gerne ein bisschen Schwung drin, dass man schnell spielt, dass viel gelaufen wird, Emotionen drin sind. Das kommt natürlich so einer kontrollierten Spielweise auch weniger zustande. Aber, ja.
Aber wieso passiert das? Ich meine, wenn du schaust, die Spieler, die sind ja, kommen nicht alle aus der Super League, sondern im Gegenteil, die meisten von denen spielen in renommierten Ligen, Premier League, Bundesliga, zum Teil Italien, glaube
ich. Die sind sich gewöhnt, dass man angegriffen wird, wenn man den Ball hat und dass man dann schnell muss spielen muss. Und das erzeugt natürlich schon Intensität im normalen Leben, also im normalen Beruf, wo man dann vielleicht das einige Spiel, wenn man auf eine tiefstehende Mannschaft wie Belarus trifft, so nicht hat. Und vielleicht dann mal, ich habe Zeit mit dem Ball, schau mal, wenn wir spielen sind. Und durch das ist dann ein bisschen statisch und denkt, ja, das kommt dann schon gut und irgendwann mal
wäre
der Räume nicht mehr geschlossen, wenn man den Ball verliert. Und ja.
Also jetzt hat man zum Beispiel den Akanji, der spielt bei Manchester City, wie wir wissen, eine Mannschaft, die oft auf die Gegner trifft, die nachher hinten reinstehen müssen, weil sie technisch zu wenig beschlagen sind, um vorne Pressing machen oder ausgespielt werden. Dann haben wir den Granit Xhaka, spielt bei Leverkusen, eine Mannschaft, die technisch hochstehender Fußball spielt. Zügig, mobil.
Zwei Mannschaften, die auch geprägt sind von ihren Trainern, wo man das Gefühl hat, die wissen, was sie tun, genau. Die klare taktische Ideen haben, eine Mannschaft,
die Schub
geben und ja, ein Xabi Alonso oder ein Pep Guardiola machen das, glaube ich, nicht so schlecht. Also zumindest der Pep hat da genug Erfolg zum Vorweisen. Xabi Alonso ist noch früh in seiner Trainerkarriere. Ja.
Du meinst, also liegt es am Trainer?
Ja, ich habe schon das Gefühl, zu einem gewissen Grad, ja.
Müsste eigentlich sein, weil sonst müssen der Spieler liegen und die können es ja eigentlich. Im Alltag beweisen sie es immer wieder. Die eben sind auch gefordert. Also was ist denn das Problem, wenn man gegen Belarus und deren Mannschaft spielt, dass die fehlt einem der Resonanzkörper. Also man ist quasi zu wenig gefordert, trifft verstehende Gegner und weiß nicht, was machen.
Ja, man weiß schon, was machen, aber es funktioniert dann auch nicht immer gleich. Und eben, du hast die Intensität allein herzubringen, wenn zwei Mannschaften auf dem Platz sind, dunkelt mich schwierig, oder? Also das wirst du als Spieler auch schon erlebt haben. Wenn der Gegner nicht so richtig präsent ist, dann nimmt man sich mehr Zeit. Und mehr Zeit nehmen kann ja manchmal auch nicht das Dümmste sein, aber es gibt dann halt das Bild ab, dass man behäbig ist und der Speed-Vorteil und die Intensität, die man von der Qualität ja hat, weil eine technisch bessere Mannschaft kann das ja besser schnell spielen und gut spielen, als eine weniger technisch gute Mannschaft, die dann den Ball halt vergumpert, wenn sie schnell machen. Also das sollte eigentlich ein gutes Mittel sein, um Qualität ausspielen, schnell spielen, dynamisch spielen.
Eben, es klingt so einfach. Man ist eigentlich überlegen, man weiß es. Man sollte in der Gruppe durchspazieren und trotzdem ist man jetzt hier gelandet. Vielleicht, um das Thema abschliessen, wenn man jetzt sich qualifiziert, was ich annehme, dann spielt man automatisch in der Endrunde mit dem Murat Yakin. Was passiert nachher?
Das hängt dann vielleicht auch mit, wie man an der EM-Endrunde abschneidet, ist es wohl gesehen. Ablust, das klingt auch gut, aber das ist jetzt nicht das, was ich wollte sagen. Aber es wäre eine von zwei Möglichkeiten oder vielleicht von drei Möglichkeiten. Entweder hat man ein super Turnier und putzt alles weg und am Schluss, nein, so weit wollen wir nicht gehen. Aber ja, oder man spielt einfach durch und schnittlich und so solo la, oder eben man loost ab. Also wenn man abloost der DM, dann glaube ich, würde sich die Frage gar nicht mehr so richtig stellen, ob jetzt der Murat Yakin der richtige Trainer für die Fußballnationalmannschaft wäre oder nicht.
Schauen wir mal weiter. Die Frage stellt sich auch, ob der Patrick Fischer der richtige Trainer ist für die Hockey-Nazi. Da sagen wir eigentlich ja, aber nach dem letzten Erlebnis, Karjala Göpp, wir erinnern, am letzten Wochenende drei Niederlagen gegen Finnland, Schweden und Tschechien. Zwei Matches ohne eigenes Goal. Zum Teil ist man arg dominiert worden. Was machen wir da daraus?
Vielleicht muss man einfach die Nerven behalten und sagen, okay, jetzt haben wir November, wir wissen alle, wir reden eigentlich nicht von November, Dezember Terminen, die den Maßstab abgeben, sondern der Viertelfinal ist eigentlich das Ziel und der ist dann im Mai, oder? Also vielleicht müsste man jetzt Nerven behalten und auf eine Entwicklung hoffen, auf eine Lehre, die geschlossen werden von der, oder wo die Spieler mitnehmen aus diesem Spiel und mit den gleichen Spielern weiterarbeiten und davon ausgehen, dass da eine Entwicklung wird geben, wenn man ja regelmäßig gegen die Gegner spielt. Und das sind ja, wir haben vorher von diesen Resonanzkörpern geredet, das sind ja Mannschaften, die nicht Belarus sind vom Eishockey, oder? Sondern es sind Top-Nationen mit gut ausgebildeten Spielern, die uns zeigen, was uns vielleicht, nicht nur vielleicht, was unseren Spielern zum Teil fehlt, im Behaupten von Böcken, im Schnellspielen, im Sofortabdrücken, im Kreieren. Dort sind Mängel zu beobachten in dieser Mannschaft. Und ich bin nicht sicher, also das eine ist ein Ausbildungspunkt, wo man sicher nicht auf dem Top-Top-Niveau ist, wenn man es anschaut, rein individuell die einzelnen Spieler. Man sieht ja, in unserer Liga hat es schwedische, finnische, tschechische Spieler, die ausragen, immer noch, oder? Und das sind nicht NHL-Spieler, sondern diejenigen, die in Europa spielen, die super Spieler sind. Und dort, glaube ich, gibt es noch Unterschiede zwischen unseren Besten. Und da reden wir jetzt nicht von denen, die in der NHL sind, sondern die da sind. Aber handkrumm gibt es auch noch die andere Seite. Und das ist dann die im Kopf, wo man das Gefühl hat, ja, die Mannschaft wirkt ein bisschen gehemmt. Es ist mein Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, es fehlt ein bisschen ich sage nicht den Einsatz, sondern der Esprit, die Lust, etwas zu bewegen, ein bisschen zu spielen nehmen. Manchmal tut man sich zu fest darauf zu versteifen, effizienter zu werden und zu schieben Richtung Goal. Und ja, am Fernsehen hört man dann immer den Begriff, der mir immer gerade den Kopf macht, reinwürgen. Ja, also man kann nur Pucks reinwürgen, die dort sind, wo man sie noch reinwürgen kann. Also zuerst müssen sie mal noch dort hergespielt werden, oder? Um sie dann über die Linie zu drücken. Also wenn sie an der Bande draussen sind, dort gibt es nichts reinzuwürgen. Und ja, aber vielleicht siehst du das ganz anders.
Als Anregung
kam,
doch nicht als Kritik.
Nein, ich sehe es eigentlich ähnlich. Also ähnlich, ja, wir sollten uns eigentlich widersprechen, da, das ist das Format, aber es ist tatsächlich auch irgendwie schwierig zu formulieren. Einerseits siehst du die Schweizer Nazi bei der Weltmeisterschaft, wie sie mit Lust und Laune und eben dem Schlagwort vom Nazi-Coach Fischer folgend Gegner dominieren, wirklich versucht, ihr Spiel zu machen gegen alle. Ich frage mich dann immer nur, was ist denn unser Spiel? Also das internationale Hockey unterscheidet sich heute kaum mehr aufgrund von der Nationen. Also das internationale Hockey ist einfach schnell, mobil, Läufer ist sowieso gut, relativ hart, aber nicht überhart, wird von Zweikämpfen dominiert in Angriffs- und Verteidigungszonen. Unterschied, ja, kann man heute noch sagen, die Finnen spielen anders als die Schweden. Ich glaube, wenn du die Leibli schwarz einfärben würdest, keinen Unterschied sehen. Darum, das Schweizer Spiel, das hat sich im internationalen Hockey angepasst bei den Weltmeisterschaften. Darum kann man dominant auftreten, weil man dann Lust und Laune hat von mir aus, weil man auch gute Spieler dabei hat, logischerweise. Aber weil man auch das Selbstvertrauen ausspielt, das hat mir jetzt gefehlt an dem Karjala Cup. Das hat man eigentlich nie gesehen. Vielleicht in
das Frische meinst du auch, oder? Dass
man etwas
probiert, von nichts Angst hat, oder? Fast so viel eine gewisse Angst schwingt dann ein bisschen mit, ein bisschen etwas Negatives, eben einen Scheibenverlust zu haben, einen Ort, wo man nachher dafür den Preis zahlt. Das hat man ja auch gemerkt bei einzelnen Situationen. Wenn ein Fehler gemacht wird, klopft es nachher, oder? Dass dort ein bisschen die Bereitschaft, ein bisschen zu spielen und etwas zu kreieren, vielleicht ein bisschen gefehlt hat, aber vielleicht sind wir jetzt auch schon ein bisschen zu negativ.
Als Anregung, nicht als Kritik.
Damino. Ausgelöst hat das eigentlich Patrick Fischer selber, der Nazi-Coach, mit dem Aufgebot auch. Früher hast du immer noch junge Spieler gehabt, Aspiranten. Du hast vorher eigentlich gewusst, das Aufgebot, da Da musst du keine seriöse Manöverkritik machen nachher, weil das ist tatsächlich ein Novemberaufgebot. Und wenn wir in der Vergangenheit rumwühlen, dann sehen wir, man könnte eigentlich aus dem Ergebnis vom November kaum mal auf das Ergebnis vom folgenden Mai schliessen. Also wenn man da einen Zusammenhang herstellen will, dann wird es ganz schwierig. Also man hat schon Deutschland Cup gewonnen und ist dann nicht ins Viertelfinale gekommen. Andererseits hat man den Deutschland Cup auch schon gewonnen, früher an dem Termin. Im November sind wir im Deutschland Cup gewesen und sind nachher ins Halbfinale gekommen. Also man kann da keinen Zusammenhang herstellen. Jetzt machen wir das aber, weil das Aufgebot und die Aussagen vom Nazi-Coach auch dahingehend gewesen sind. Eben, wir wollen jetzt schon drauf schauen, wer Fehler macht.
Und das erhöhte Druck und ist auch quasi auch eine Übungsanforderung gewesen an die Spiele, um mit dem Druck besser klarzukommen, oder?
Aber das haben sie jetzt überhaupt nicht können.
Das haben sie nicht können, aber sie müssen es irgendwie lernen, wenn man davon ausgeht, dass man mal ein Viertelfinal wieder weggönnen. Und ja, das ist eigentlich die Messlatte. Mittlerweile ist die Messlatte nicht mehr für ein Viertelfinal, sich an einer WM zu qualifizieren, sondern dann das Spiel zu gönnen und die letzten vier mindestens vorzustossen, oder vorzustossen nicht mindestens, sondern und dort dann um Medaillen können spielen. Das ist eine Drucksituation. Kann man die simulieren in einem gewissen Maß in diesen Turnieren? Jetzt da Karjala Cup im Tampere, als nächstes kommt dann das Heimturnier in Zürich und dann geht man dann noch, glaube ich, auf Schweden und dann auf Tschechien am Schluss noch. Ja, spielt dann immer gegen die gleichen Nationen. Schweden, Finnland, Tschechien. Was ich im Prinzip auch noch ein bisschen schade finde, dass der so eintönig ist, der europäische Hockey-Kalender, oder? Also, vielleicht hätte es jetzt Möglichkeiten gegeben, das zu variieren und nicht, dass die vier Grossen immer gegeneinander spielen und die anderen ausschliessen. Jetzt ist man fast schon wieder gleich weit wie früher, wo man ständig gegen Slowakei und Belarus gespielt hat, bis man die Flaggen von diesen Ländern kaum mehr sehen konnte.
Im Moment hat man einfach noch den Eindruck, oh, das sind jetzt die Grossen, jetzt spielt man gegen die. Wobei, wer ist letztes Frühling Weltmeister geworden? Die Amerikaner, oder?
Ist das wahr?
Sind die nicht die Besten? Oder nein, sind die Kanadier gewesen. Kanadier sind es gewesen. Vor allem Nordamerikaner sind es gewesen.
Also du willst, wir wissen beide nicht mehr, wer die Deutschen im Finale geschlagen hat. Oder so ist es, oder?
Ja, ich glaube so aus.
Bronzen ist ja letztlich
gegangen. Ich weiss, wer es nicht war, sind die Russen, die sind gar nicht dabei gewesen. Was ich will sagen, ist, die aktuell beste europäische Nation sind die Deutschen. Weil Weltmeister sind Kanadier oder von mir aus die Amerikaner, ist ja gleich. Und weder die Schweden, die Finnen noch die Tschechen. Also sind die Deutschen. Die spielen aber beim Deutschland Cup, und zwar gegen Österreich, Slowakei und Dänemark. Wären wir dort nicht gleich besser aufgehoben? Ich meine, die müsste man auch schlagen. Die Erwartungshaltung ist eigentlich genau die gleiche mittlerweile. Oder? Man hat das Gefühl, man kann jeder schlagen. Auch das finde ich eigentlich gut, das Thema. Man kann jeder schlagen. Das heisst, der Beweis dafür, er bringt mir jetzt bei den Vorrunden, wie Patrick Fisch gesagt hat, die letzten beiden Vorrunden, 13 von 14 Spielen gewonnen, eins quasi weggeschenkt gegen Lettland, wo man gesagt hat, sind wir schon qualifiziert für das Viertelfinale, schonen wir ein paar Leute, kann man noch mal machen, finde ich auch kein Problem. Aber dann geht es im Viertelfinale nicht. Hast du das Gefühl, man bringt das her, wenn man jetzt sagt, im November, ihr müsst jetzt schon?
Ich finde es als Idee nicht falsch.
Ja.
Also, die Frage ist, eben, wenn man so sieht, wie die Mannschaft gespielt hat, könnte man zum Schluss kommen, die hätte ich Mühe gehabt, mit dem neuen Druck umzugehen. Und wenn es so ist, das wäre ja fast noch angenehm, dann ist es ein Kopfproblem, das man sollte können lösen. Das andere ist natürlich, dass die gewissen taktisch-technischen, individuellen Qualitäten ein Punkt sind, der lässt sich dann auch nicht ganz wegschwätzen, oder? Und auf den hast du jetzt mehr fokussiert. Aber es könnte tatsächlich sein, dass die Mannschaft ein bisschen Mühe hat mit der eigenen Erwartungshaltung, das jetzt zu zeigen und umzusetzen. Ja, ein bisschen Mühe hat mit dem Druck. Aber wir wissen jetzt nicht, ob das der Punkt ist. Aber es könnte natürlich sein. Und das würde natürlich die Möglichkeit geben, zu lernen, mit dem umzugehen, wenn man im Dezember als nächstes in Zürich die gleichen Gegner wieder spielt, wo vielleicht dann nicht genau gleichen Aufgebot hat. Aber ich nehme die an, dass auch die Schweiz dort wieder mit einem Aufgebot kommt, das nicht experimentell wird sein, dass man weiterhin die möglichst besten aufbauen will. Da wären vielleicht der ein oder andere dabei sein, der gesundheitlich jetzt das mal nicht zu weh war oder Champions League halber vielleicht nicht mitgenommen worden wäre. Es fällt mir jetzt auch nicht hunderte von denen ein. Aber da gibt es vielleicht ein paar Korrekturen. Da wird man, nehme ich jetzt mal an, den Cennoni im Goal noch gesehen. Und wer haben wir noch nicht gesehen im Goal? Vielleicht Connor Hughes, weiß ich nicht, wie sein Gesundheitszustand bis dann ist. Anyway, ja. Dort wird wahrscheinlich auch eine eine Mannschaft, wo man der muss sagen, die sollte können von der, das ist etwas vom Besseren, was wir haben, wenn wir den Spieler ausklammern. Oder?
Ja.
Also, und dann könnte man vielleicht lernen, mit dem Umgang daheim wird der Druck noch etwas grösser, oder?
Da dann wird man auch wieder aufbauen, oder? Also ja. Von dem Weg kannst du jetzt nicht wieder abgehen. Das zeigst du mir, wenn in diesen Turnier Saisonvorbereitung schon Druck aufbauen und Qualität sehen. Dann wird der grösser, der Druck auf den Trainer. Oder?
Also das mit gehört, jeder Niederlage auch, oder?
Gehört dann zum Programm eigentlich, ja, dass man den aufbaut. Finde ich jetzt absolut unnötig. Wie gesagt, weil man, ja, auch selbst wenn der Dezember-Termin dann ganz anders rauskommt, ja, dann hast du ein bisschen Prestige, aber Aussagekraft hat das. Auch das gibt dir keine Absicherung dafür, dass nachher im Mai 2024 in Prag oder wo du dann spielst, im Fall gegen die Deutschen gewinnst du im Viertelfinale, wenn du wieder Knie schlottern, weil es die Deutschen sind und das Gefühl hast, pff, wir sollten die eigentlich schlagen, aber die sind uns über, weil sie einfach mehr Selbstvertrauen haben. Bringst du das so her? Ich weiss eben nicht, ob das funktioniert mit dem Druck jetzt. Ich habe das Gefühl, die Spieler sagen jetzt, was will jetzt der von mir, dass ich jetzt schon soll. Ich kann ja jetzt nichts ausrichten. Jetzt kann ich den Viertelfinale weder gewinnen noch verlieren.
Eben, ob die Entwicklung in dieser Form kann gemacht werden kann, da bin ich auch nicht sicher, aber ich finde, es ist ein Versuch wert im Vergleich zu den anderen Jahren, wo man dann gemerkt hat, wenn es jetzt am Anfang rund läuft an der WM, könnte man einen schönen Flow rein, könnte die entweder alle 7 Gruppenspiele vor 2 Jahren oder im letzten Frühling 6 und das letzte, wo es dann um nichts mehr gegangen ist. Wobei ich stelle mir immer noch die Frage, hat man den Goal nicht rausgenommen, um Gruppensieger zu werden? Dann wäre es vielleicht dann nochmal anders gekommen. Aber gut.
Möglich, ja. Eine Frage, die man sich auch stellt, betrifft einen anderen Fischer, den Urs Fischer, Trainer von Union Berlin, nach einer ewig währenden Flitterwoche mit ihm und Union Berlin, Aufstieg, Durchmarsch in der Bundesliga bis in die Champions League, ist jetzt Leute im Glocken. Union Berlin zuletzt 4-0 eingeteilt worden von Bayer Leverkusen, so ein bisschen der neue Überflüger ist in der Bundesliga. Was passiert mit dem Urs Fischer? Ist das eine Entwicklung, die du hast gesehen hast, oder die man müssen gesehen hat, oder die einem jetzt doch im Ausmaß überrascht?
Also ehrlicherweise muss ich sagen, mit dieser Frage habe ich mich jetzt vor ein paar Monaten noch nicht auseinandergesetzt und kann also nicht sagen, ich habe sie gesehen, aber mich dunkt sie jetzt im Nachhinein betrachtet noch zu einem gewissen Grad. Logisch, das ist schon mal ein Club, mit dem Trainer, wo jeder gerne hat, wo absolut überperformt hat von den Resultaten her, mit einem Spielstil, wo man doch eher, kann sagen, ist nicht extrem hoch entwickelt war, sondern eher gegen defensiv gut stehen, lange Bälle auf schnelle, grosse Leute oder Standardsituationen, Resultate auszuspielen, wo einmal der Gegner sich manchmal gefragt hat, wie ist jetzt das passiert? Oder? Und dass man dann irgendwann mal, jetzt spielt man Champions League, Und jeden erwartet viel mehr. Es ist auch wieder ein Druck entstanden, irgendwie ein Resultat dann regelmässig zu bringen. Vorher war man eigentlich immer die Mannschaft, die jeder mit jedem Sieg weiterhin überrascht hat. Und es ist auch eine psychologische Situation. Und man hat sich als Club ja irgendwie nachher auch zum anderen Spielen bemüht. Eben, man hat einen Bonucci, der dort gelandet ist, wo ja nicht ein Spieler ist, wo man sich hätte vorstellen bei Union Berlin vor ein paar Jahren.
Gosens eigentlich auch nicht, oder? Gosens Nationalspieler, auch nicht. Ja. In Italien gespielt, passt überhaupt nicht. Für mich ist das so ein bisschen, also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe es gesagt, oh, das wäre völlig übertrieben, das stimmt überhaupt nicht. Allerdings hat es mich ein bisschen befremdend, ist auch schon fast wieder das kräftiges Wort, erstaunt, dass plötzlich derige Spieler zu Union kommen. Weil also erhöhst du natürlich auch den Druck auf die Mannschaft.
Dass man sie geholt hat?
Dass man sie geholt hat.
Ja.
Das ist ein Club, der relativ schnell einiges Renommee eingefahren hat. Spielt Champions League, das ist natürlich ein Lockvogelangebot, klar.
In einer Weltstadt, wo man wahrscheinlich sein kann, vor allem wenn man Geld hat.
Genau. Also passt eigentlich alles zusammen. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, wieso machen die nicht einfach so weiter, wie sie gemacht haben? Und sagen dann ja noch, dann raten wir halt aus dieser Champions League raus nach der Gruppenphase, kein Problem. Aber wir verkaufen quasi unsere DNA nicht. Und das ist also immer ein bisschen das Problem. Wenn dann nachher, es gibt Clubs, die meistens viel länger brauchen, um so einen Aufstieg vollführen. Also du steigst schon mal auf, dann kommst du vielleicht ins Mittelfeld. Und die sind quasi durchgesäckelt innerhalb von 2-3 Jahren bis fast an die Spitze rauf. Also mindestens mal bis auf die internationalen Plätze. Und wenn du dir dort selber nicht treu bleibst und plötzlich deine Ideen verändern willst mit dieser Zuzüge, dann steigt einfach die Erwartungshaltung. Und irgendwann kannst du dann mit dem Fußball auch nichts mehr erreichen. Also in der Champions League mit langen Bällen auf grosse Kerle führen. Oh, ja, gut. Ja,
aber also der Punkt, den sie jetzt geholt haben, letzte Woche in Napoli, ist so zustande gekommen. Irgendwann mal, also man weiß ja nicht genau, was sich die Kollegen aus Neapel gedacht haben, wo sie einen 2-1-Konter zugelassen haben, mit einer Führung im Rücken. Aber ja gut, der Trainer wird dort schneller als der Urs Fischer, wenn er den Preis dafür zahlt, wenn er nicht schon zahlt, inzwischen Rudi Garcia. Also, ja, ist ja eigentlich so gut wie weg. Also, ja. Dort haben sie aber man muss sich Napoli auch fragen, wie haben wir den Match nicht können gewinnen, oder? Also ja, es ist wieder fast schon im älteren Stil gewesen, ja, ein super gefahrener Konter. Es hat dann noch ein, zwei andere von denen gegeben, weil sie natürlich Spieler haben, die eine gewisse Dynamik haben, wenn das Feld vorne rein ist. Aber wenn du halt in dieser Negativspirale rein bist und immer verlierst und dann musst du anrennen, das entspricht dann vielleicht eben schon nicht ganz ihrem fußballerischen und psychologischen Zustand. Ja.
Aber eben jetzt im Vergleich zu der Schweizer Fußballnazi, wo man das Gefühl hat, dass dort die Spieler eventuell mit dem Trainer nicht so einverstanden sind, die Körpersprache und auch die Worte hört man, sieht man jetzt bei Union Berlin eigentlich nicht. Die Spieler, wenn man die Match angeschaut hat, alle Beobachter gesagt, ja, eigentlich die Zahlen stimmen, da kann man alles vermessen. Der Eindruck stimmt eigentlich auch. Das ist nicht so, dass die nichts mehr machen auf dem Platz. Die haben nach wie vor dem, was ihre Ideen anspricht, kämpferischer, rustikaler Fußball, zum Teil auch raffiniert mit einstudierten Standards, die funktionieren. Jetzt einfach nicht mehr so, dass da mal der Taucher kommt, das ist völlig logisch. Man hält an dem Urs Fischer fest. Also, wenn das nicht so wäre, dann hätte man schon lange entlassen. Also, das sind die branchenüblichen Mechanismen, deuten nicht auf so etwas hin. Da ist schon etwas Besonderes im Gang. Oder könnte es sein, dass man mit dem durchzieht und sagt, steigen wir halt ab?
Also man wünschte sich vielleicht für den Urs Fischer, dass der da bis zum bitteren, möglichen bitteren Ende im festgehalten wird. Aber ich kann mir dann schon nicht vorstellen, dass wenn der Abstiegsangst richtig real wird, dass man dann nicht sagt, man probiert nochmal etwas mit einem Trainerwechsel, um eine psychologische Blockade zu lösen, um ja, eine andere Stimme, um nochmal etwas zu verändern, wenn es nicht geht. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann gleich passiert mit Tränen und allem, weil das tut dann extrem weh, wenn man dann jemanden, der dermassen mittlerweile dort verwurzelt ist bei diesen Eisernen. Ja, ja. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass man dann irgendwie den Move doch noch macht und sagt, jetzt kommt ein anderer und wir wollen nicht absteigen, weil ja, bei allen romantischen Vorstellungen, dass man dann halt einfach mit dem gleichen Trainer wieder absteigt, wo man vor Jahren aufgestiegen ist und in die Champions League Höhe gekommen ist. Ich weiss es nicht, ob man es nicht dann gleich müsste probieren mit jemand anderem.
Vielleicht dann haben wir den Preis dafür zahlt, dass man den Trainer halt dann nicht mehr hat nachher, während man vielleicht sagen könnte, ja gut, gehört dazu, das ist das unternehmerische Risiko, das man hat im Sport, dass man mal absteigt. Also wenn viele nichts hören, also Sportmanager, die wollen Planungssicherheit, zwar Planungssicherheit möglichst weit oben, alles andere interessiert die nicht. Aber da jetzt Union Berlin ist auch nicht, das ist nicht wie jeder Club, Hertha zum Beispiel, der vermisst praktisch niemand, oder? Das ist jetzt gut Fans, selbstverständlich, aber auch das, die Aussage von dem Club, das ganze Gebaren, ist etwas anderes als bei Union. Das würde einem fast wehtun. Nicht nur von der Urs Fischer, sondern auch Klopp, der eigentlich sympathisch rüberkommt. Mir fast ein bisschen zu viel. Alles ist Kult dort. Oder? Ja. Alles ist Kult. Und, die Halbförsterei ist Kult. Die Anzeigetafel ist Kult. Die Fans sind Kult. DNA, alles ist Kult. Finde ich ein bisschen übertrieben. Es ist immer einfach nur Klopp.
Es ist ein Romantisieren natürlich.
Von dem. Ist mehr, es ist, kein Klopp ist grösser als ein Klopp. Es ist nichts mehr. Es ist immer noch Klopp. Aber gleich, die haben einfach zusammengepasst, der Fischer und Union. Also sie passen zusammen, sagen wir so. Ja. Die Resultate stimmen im Moment nicht. Aber ich bin gespannt, wie lange das die durchheben auf dem letzten Platz, ohne dass darüber ein Reflex eintritt.
Sie sind natürlich jetzt auch wieder auf einen Gegner getroffen, wo im Moment scheinbar gut ist. Oder Leverkusen spielt, das macht kein Durcheinander. Leverkusen war der letzte Gegner, wo sie keinen Zabbel gemacht haben. Und ja, das wäre anderen vielleicht an dem Tag auch so gegangen. Sie brauchen vielleicht wieder Erfolgserlebnis und Leverkusen war vielleicht der falsche Ort, um sich das zu holen.
Aber was ist denn richtig? Also wenn du im Loch bist, sind eigentlich alle vor dir. Das Letzte, alle sind vor dir. Gleichzeitig musst du gegen jeden gewinnen, aber wenn das könntest, wärst du nicht Letzte. Also musst du irgendwie psychologisch etwas zurechtlegen, was funktioniert. Bist du dann besser aufgestellt gegen einen, der du eigentlich auch so schlagen müsstest, wenn du weiter oben bist, oder gegen einen Favorit wie Bayern München oder jetzt eben Leverkusen? Du sagst, ja, da haben wir eh nichts zu verlieren. Dann wirst du aber 4-0 eingeteilt und hast keinen Stich.
Ja.
Das tut dann fast
noch also mehr. Also psychologisch wäre das natürlich schon ein guter Moment eigentlich gegen so einen Gegner. Wenn du dann halt hinten bist und die ihre Qualität ausspielen, ist dann halt merkst du, vielleicht heute ist doch nicht der Tag, oder?
Also ich sage, so leid es mir tut, die Blutung muss irgendwann gestoppt werden, in den nächsten zwei, möglicherweise drei Spielen nachher.
Also nicht mehr bis zur Winterpause warten und dann nochmal über die Bücher und hoffen, es ist ja immer eine Pause, wo man noch etwas aufbauen kann.
Was machst du denn als Union Berlin? Gehst du dann noch grössere Namen holen nachher, weil du das Gefühl hast, jetzt müssen wir noch Verstärkungsspieler haben? Oder gibst du sie ab? Ich habe das Gefühl, das wäre eher die richtige Massnahme, die grossen Namen. Trennst du wieder von denen, besinnst du wieder auf deine Ideen an und hoffst, dass es wieder gut kommt?
Also ich glaube eigentlich, das kommt wieder gut.
Also du sagst, es kommt gut, ohne dass der Fischer muss gehen?
Ja.
Und die retten sich dann irgendwie
aber noch? Aber wenn es nicht gut kommt, dann wird der Fischer müssen gehen.
Ja.
Falls ich mich so täusche.
Aber du gibst dem noch mehr Spiel als zwei oder drei wie ich.
Ja. Gut. Ja, also gut, wenn wir jetzt von drei weiteren Niederlagen reden. Ja, also irgendwann muss der Turnaround spürbar oder sichtbar werden. Oder? Also ja. Einfach immer nur verlieren, dann nicht. Ja.
Dann ist der Zapfen ab. Gut, wir gehen zum Endspurt und versuchen das einmal am Wortlaut noch so zu gestalten, indem es ein Spurt sein soll. Versuchen wir es.
Endspurt.
Formel 1, Las Vegas, wer wird Zweiter?
Lando Norris. McLaren sind das letzte, die mich am meisten überzeugt haben. Wobei, es ist ein Stadtrennen und das letzte Stadtrennen, wenn ich mich erinnern kann, Singapur war Sieger dort, Carlos Sainz auf Ferrari. Könnte sein, dass dort eine Überraschung droht. Da müssen wir nicht darauf behaften, bitte. Vielleicht ist es gleich der Lando Norris in McLaren. Wo Zweiter wird, wir sagen, wir reden vom Zweiten, gell? Also ja. Nicht, wer Verstappen schlägt. Das ist ja ein Stein gemeißelt mittlerweile. Champions Hockey League. Wir spielen gegen Deutsche. Also, wer ist es? Damit korrigieren.
Hochi
Lakers und Genf spielen gegen deutsche Vertreter. Und Lakers gegen Mannheim, Genf gegen München.
Richtig.
Wie schlägen wir die Deutschen dort, wenn wir sie schon auf der Nationalmannschaftsebene
ja nicht schlägt? Ja und nein. Eine von beiden Mannschaften wird einen Deutschen schlagen. Jetzt willst du noch wissen, welche von beiden sagst du mir? Rappi oder Servette?
Entgegen dem Trendtipp eher auf Rappi. Rappi schlägt Mannheim. Wobei Rappi ist Sitz Nummer 16, Mannheim Nummer 1. Wird schwierig für Rappi.
Gut, wir gehen nochmal zum Fußball. Harry Kane, 19 Goal in 11 Spielen steht auf dem Zettel. Ist das wahr?
Das ist wahr.
Warte. Ist der Goalschiesser in der Bundesliga zweifach?
Sieht fast so aus. Gyrassi, Zweiter, war ein paar Spiele verletzt gewesen, hat auch schon 15 Goal. Der hat, glaube ich, wie viel hat er gefehlt? Zwei oder drei Match?
Ja,
so etwas, der muss 15 Goal haben, irgendwie 8 oder 9 Spiele. Es kommt darauf an, mit was man es vergleicht. Ja, mit der Premier League, so eine Quote hat der Harry Kane bei Tottenham, glaube ich, nie hergebracht. Das ist ja, da übertrifft er sogar noch den Haaland. In der Premier League.
Darf ich zumindest im Endspurt und kurz einwerfen? Er hat auch nicht beim Bayern München von der Premier League gespielt. Bei Manchester City hat er wahrscheinlich auch Quoten wie der, der sich immer gerne gehen lässt, wenn er sich spürt, dass man ihn ein bisschen berührt.
Oh, das ist dann der Haaland, die Tormaschine. Gut. Aber ist es schon einfacher, in der Bundesliga Goal zu schiessen als in der Premier League?
Oder? Es ist einfacher, bei Bayern München Goal zu schiessen als bei Tottenham. Beim Tottenham vom letzten Jahr. Aber der Kane hat ja in der Premier League auch viel Goal geschossen.
Hat er?
Also wenn er weitergespielt hat, wäre er Rekordtorschütze geworden in der Premier League.
Also der Erling Haaland ist jetzt glaube ich bei 49 Goal in 47 Spielen, oder wie viel?
Ja.
In der Premier League.
49 Goal.
Wenn er 50 schafft.
Hat er das schneller gemacht als der, was bis jetzt am schnellsten gemacht hat, Andy Cole. Ja.
Genau.
Viel schneller, Wahnsinn. viel
schneller. Oder? Also alles superlativ. Gut, verlieben, das tippen wir noch. Israel, Schweiz, Mittwoch, Viertel vor 9.
0-0.
0-0, sagst du. Das ist aber langweilig eigentlich. Ist das ein Hausfrauentipp? 0-0. Ein Hausfrauentipp, der kommt jetzt von mir. Ich sage, Weil die Schweiz zu 0 nicht spielen kann, das glaube ich nicht. Wenn sie gegen Belarus 3 Goal kriegen, sage ich 2-1 für die Schweiz.
Also da bist du doppelt auf dünnem Eis. Du hast den Begriff Hausfrauentipp im Jahr 2023 und leicht despektierlichem Anstrich habe ich dem rausgehört.
Nein.
Also,
das ist ein geflügeltes Wort
sexistisch mittlerweile. Ich rufe gerade am HR an.
Ja, gut. Aber es ist 2-1 gleich.
Italien spielt wieder gegen Nordmazedonien. Ja. Die werden doch nicht öppen, oder?
Ah, das ist unglaublich. Wieso? Erstens mal die Frage, läuft da, wird da etwas verschoben im Hintergrund, dass die immer gegen Nordmazedonien spielen
müssen? Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie dutzendfach gegen Nordmazedonien gespielt haben.
Ja,
sie
haben
in den Playoffs für die WM gespielt und sind dann dort gescheitert. Ja. Darum erinnern sich an die Kollegen von Nordmazedonien.
Also die Italiener müssen jetzt die beiden Spiele, sind momentan auf Rang 3 in dieser Gruppe.
Mit einem Spiel weniger, oder nicht?
Ja, ja, gut, aber die Spiele müssen zuerst gewinnen. Eben Nordmazedonien am Freitag und nachher kommt, glaube ich, die Ukraine dann. Also, die werden schon nicht, oder? Also, das wäre unvorstellbar, wenn sie jetzt das nächste Turnier auch noch verpassen würden. Die WM haben es verpasst als Europameister. Jetzt wären sie eigentlich wieder am Zug. Das wäre so typisch italienisch, oder? Qualifizieren sich mit Ach und Krach und nachher.
Also, wir können sagen, jetzt sagen, Italien wird wieder Europameister. Wegen diesen Witzskandalen sind ja meistens auch zeitgleich gewesen mit grossen Erfolgen.
Gut, Schlusswort. Das behalten wir im Auge. Italien wird Europameister.
Unterschrieben.
Bis nächstes Mal.
Ciao zusammen.
Pro und Konter.